Ich möchte mit uns einen Bibeltext lesen, wo wir letzte Woche Sonntag angefangen haben, und zwar im Markus Kapitel 13, wo Jesus über die letzte Zeit, über die Endzeit spricht. Wisst ihr, wenn ihr wirklich Freiheit habt, dann lasst uns aufstehen, dass wir das Wort Gottes einfach auch nochmal einfach im Stehen zu uns aufnehmen. Markus 13, die Verse 24 bis 37. Lese ich uns. Aber in jenen Tagen nach jener Bedrängnis wird die Sonne verfinstert werden und der Mond wird seinen Schein nicht geben. Und die Sterne werden vom Himmel herabfallen und die Kräfte in den Himmeln werden erschüttert werden. Und dann werden sie den Sohn des Menschen kommen sehen, in Wolken mit großer Macht und Herrlichkeit. Und dann wird er die Engel aussenden und seine Auserwählten sammeln von den vier Winden her, vom Ende der Erde bis zum Ende des Himmels. Von dem Feigenbaum aber lernt das Gleichnis. Wenn sein Zweig schon weich geworden ist und die Blätter hervortreibt, erkennt ihr, dass der Sommer nahe ist. So sollt auch ihr, wenn ihr dies geschehen seht, erkennen, dass es nahe vor der Tür ist. Wahrlich, ich sage euch, dieses Geschlecht wird nicht vergehen, bis alles dies geschehen ist. Der Himmel und die Erde werden vergehen, meine Worte werden nicht vergehen. Von jenem Tag aber oder der Stunde weiß niemand, auch nicht die Engel im Himmel, auch nicht der Sohn, sondern nur der Vater. Seht zu, wacht, denn ihr wisst nicht, wann die Zeit ist. Wie ein Mensch, der außer Landes reiste, sein Haus verließ und seinen Knechten die Vollmacht gab, einem jeden sein Werk und dem Türhüter einschärfte, dass er wache. So wacht nun, denn ihr wisst nicht, wann der Herr des Hauses kommt, ob des Abends oder um Mitternacht oder um den Hahnenschrei oder frühmorgens. Damit er nicht, wenn er plötzlich kommt, euch schlafend finde, was ich euch sage, sage ich allen. Wacht. Herr, und darum beten wir, dass wir wachende Menschen sind, wenn du wiederkommst. Amen. Setzen wir uns. Das ist die dritte Reihe oder dritte Predigt, aber der zweite Teil von dem, was wir letzte Woche begonnen haben, wo wir in das Thema Endzeit nun hineingehen. Das ist eigentlich der Endzeittext von Jesus im Markus-Evangelium in Markus 13. Und das spricht er 1-2 Tage vor seiner Kreuzigung. Das ist also etwas, was noch einmal rausgeht an seine Jünger. Sagt, das ist mir wichtig, meine letzte Botschaft an euch, meine Nachfolger und alle, die nach euch kommen. Und dann geht es nachher nur noch in kleinen Kreisen oder im kleinen Kreis weiter. Jesus kommt wieder. Das ist eigentlich diese große Botschaft. Und Hand aufs Herz. Was macht diese Botschaft mit uns? Wir haben schon viele Predigten gehört und hören sie immer wieder. Und gerade jetzt mit der Ukraine-Krise, das Internet ist voll mit Corona. Was ist nicht alles über die Endzeit gepredigt worden? Ich denke auch gut. Ich muss sagen, manchmal bei all den Predigten geht mir das aber auch etwas verloren, diese Naherwartung des Herrn wirklich richtig zu erleben. Ich habe manchmal den Eindruck, dass ich als Jugendlicher wesentlich mehr irgendwie mit dieser inneren Haltung, Gott kommt, Jesus kommt wieder, morgen vielleicht, gelebt habe, als was heute oft der Fall ist. Mir scheint, dass vielleicht auch in unserer Generation das wieder ein bisschen verloren gegangen ist, diese Naherwartung. Jesus kommt wieder. Jesus, was wir wissen sollen im Blick auf das Wiederkommen Jesu, was es mit uns machen soll, was das Wissen um Jesu Wiederkommen mit uns machen soll. Darum soll es heute wieder gehen. Was das Wissen um Jesu Wiederkommen mit uns machen soll. Jesus hat diese Botschaft nicht umsonst gegeben. Er will, dass es etwas mit uns tut. Und ich denke, Er spricht hier sehr klare, deutliche Worte. Wir haben darüber gesprochen, Markus 13 ist das Kapitel, wo Jesus dann endlich den Tempel verlässt. Markus 11, 12, er ist nach Jerusalem gekommen. Er macht einen Riesenwirbel im Tempel, er räumt auf und das schlägt Wellen, gewaltige Wellen. Ja? Es kommen Konfrontationen hin und her. Und Jesus muss sich regelrecht verteidigen, immer wieder. Aber er schlägt sich unglaublich gut und er überführt seine Feinde letztlich. Aber am Ende, es geht immer um die Frage, wer hat die Vollmacht? Wer darf das tun hier im Tempel, was du getan hast? Du hast uns, die geistlichen Führer, nicht gefragt, darfst du das? Das ist die Frage, die dahinter stand. Und am Ende ist klar, man will Jesus nicht. Die Botschaft ist gesprochen. Und so verlässt Jesus den Tempel. So wird der herodianische Tempel damals, so schätzt man, ausgesehen haben. In nachgestellten Miniatur. Und die Jünger gehen raus aus dem Tempel. Das Gespräch mit den religiösen Führern ist vorbei. Und sie stehen vor den Mauern des Tempels und sie gucken nach oben an die Mauern vor den Toren. Sagen, boah, obwohl sie das schon so oft gesehen haben. Aber jedes Mal staunen sie. Und einer der Jünger sagt, schau, gewaltig, nicht wahr? Und Jesus ist überhaupt nicht beeindruckt. Und Jesus sagt, du staunst darüber? Ich sag dir, nicht ein Stein von diesem Gebäude wird auf dem anderen bleiben. Wow! Jetzt hast du was zum Staunen. Jetzt kann dir die Kinnlade runterfallen. Und das ist so gewaltig, was Jesus hier gesagt hat, dass die Jünger erst einmal überhaupt nicht darüber sprechen wollten. Das ist ja schon fast wie Ketzerei. Der Tempel wird untergehen. Sag das bloß nicht zu laut. Und so warten die Jünger und warten, bis sie mit Jesus am Ölberg stehen und sie allein sind. Dann fragen sie. Sagen, jetzt erzähl uns. Was hast du damit gemeint? Kein Stein auf dem anderen. Wann? Und was wir gesehen haben das letzte Mal, das Matthäus-Evangelium gibt uns noch ein bisschen mehr Hintergrund. Also im Prinzip das, was wir in Markus 13 lesen, sehen wir äquivalent in Matthäus 24, 25 etwas ausführlicher. Dort stellen die Jünger nämlich zwei Fragen, die in Matthäus, aber auch in Markus so beantwortet werden. Eine zweiteilige Frage. Und Jesus gibt eine zweiteilige Antwort über die Zukunft. Die eine Frage ist, sag uns doch, wann wird das geschehen? Wann wird das sein, dass hier kein Stein auf dem anderen bleibt? Da geht es um die Tempelzerstörung, den Untergang des Tempels, das Heiligtum der Juden. Und das Zweite ist, welches Zeichen wird deine Wiederkunft und das Ende der Welt ankündigen? Und was die Jünger nicht verstehen zu diesem Zeitpunkt ist, für sie ist klar, diese beiden Ereignisse, die gehören zusammen. Geht der Tempel unter, geht die Welt unter. Das ist ein Ereignis. Und was Jesus hier in diesen Aussagen versucht zu zeigen, dann in der Endzeitrede ist, was die Jünger aber noch nicht verstehen, das sind zwei Ereignisse. Und Jesus löst das aber nicht auf, wie viel Zeit dazwischen ist. Aber er sagt, es sind zwei Ereignisse. Und für uns ist das in etwa so. Jesus redet auf der einen Seite hier in Markus 13, 1 bis 23, erst einmal über die Zerstörung des Tempels. Und die Zerstörung des Tempels heißt die Zerstörung Jerusalems. Das Ende Israels, so wie Israel es kannte. Letztlich der Untergang der jüdischen Nation. Und genau das ist passiert. 70 nach Christus. Jesus hat das 40 Jahre vorher schon gesagt. Hat sich wortwörtlich erfüllt. Es hat sich erfüllt. Unter Titus, dem römischen Feldhauptmann, der denn den letzten Aufstand der Juden niederschlug der Zeloten. Und dann versuchten noch ein paar, obwohl Jerusalem gefallen ist, den Aufstand aufrechtzuerhalten, bis ungefähr 135 nach Christus und Simon bar Kochba dann an der Festung zu Masada, wo die letzte Festung fiel. Und dann war Schluss. Damit hörte Israel als Nation auf. Sie flohen in alle Welt. Zerstörung, das ist alles im Zusammenhang mit der Zerstörung des Tempels zu sehen. Und das hat Jesus, das haben wir gesehen, das hat Jesus beantwortet in diesen ersten drei, also von Vers 4 bis 23 eigentlich. Das ist diese erste Frage, wann, wie wird das sein? Und er redet von Verfolgung und von, dass sie sich rechtfertigen müssen, auch vor Obrigkeit und all das, was dort eine Runde. Und er sagt, das werden schlimme Zeiten sein. Und das waren furchtbare Zeiten für Israel. Und die Zeit danach war eine furchtbare Zeit. 2000 Jahre auf der Flucht. Und dann, da sind wir in dem Text heute. Wann kommst du wieder? In diesem Zusammenhang, wann kommst du wieder? Wann ist das Ende der Welt? Das ist unser Text heute. Also, wir haben zwei Teile, die Verse 4 bis 23. Jesus prophezeit den Untergang des Tempels, Untergang Jerusalems und letztlich den Untergang der jüdischen Nation. Die Verse 24 bis 37, Jesus prophezeit das Ende der Welt und seine Rückkehr. Aber, und das will ich euch auch zeigen, ich denke, dass Jesus auch in diesem Text lehrt oder andeutet zumindest, auch ein Wiedererwachen der jüdischen Nation. Trotz Gericht. Was wir in 1 bis 23 gehört und gelesen haben, das hat sich erfüllt. 70 nach Christus. Was wir hier lesen, jetzt später in Markus 24 bis 37, das ist sich dabei zu erfüllen und scheint sich zum Teil erfüllt zu haben. Weshalb viele Christen davon ausgehen, dass wir aus diesem Grund wirklich in der Endzeit leben und nahe vielleicht an dem Tag sind, wo Jesus zurückkommen kann. Aber dennoch bleibt die Wahrheit bestehen, wie Jesus auch hier gesagt hat, wir wissen nicht wann. Und damit einhergehend geht Gericht in beiden Teilen. Das erste Gericht ist passiert, völlige Zerstörung des Tempels und Jerusalem. Aber, und das haben wir gesehen letzte Woche, es gibt auch ein Gericht am Ende. Sogar noch größeren Ausmaßes ist. Wollen wir dort einsteigen? Das heißt, Jesus bleibt in der Rede über die Juden hier im Tempel und er bleibt auch hier im Gespräch über die Juden, die jüdische Nation. Und was sie auch für eine Rolle spielen in der letzten Zeit. Was die Jünger nicht sehen konnten, war das Tal dazwischen. Das ist für uns so, wie wenn wir auf einem Bergplateau stehen und wir sehen nur die Bergspitzen, so wie hier, und das sieht für uns aus, als sei das ein Berg. Aber das Tal dazwischen, wie groß das ist, was alles da drin ist, sehen wir. Und so war es für die Jünger auch. Jesus hat uns nur die Bergspitzen gezeigt. Der Tempel fällt, Jerusalem fällt. Damit das Judentum. Dann komme ich wieder. Dann komme ich wieder. Also ein Schnelldurchgang sozusagen über die Zeit danach. Das haben wir uns letzte Woche angeschaut. Jesus, was das Wissen um Jesu Wiederkommen mit uns machen soll. Das Wissen um Jesu Wiederkommen schenkt Zuversicht trotz kommenden Gerichts, trotz kommenden Weltgerichts. Dass Jesus die Seinen davor bewahrt. Und das haben wir gelesen aus den Versen 24 bis 27. Aber in jenen Tagen nach jener Bedrängnis wird die Sonne verfinstert werden, der Mond seinen Schein nicht geben, die Sterne werden vom Himmel herabfallen und die Kräfte in den Himmel werden erschüttert werden. Und dann werden sie den Sohn des Menschen kommen sehen, in Wolken mit großer Macht und Herrlichkeit. Und dann wird er die Engel auswählen, seine Auserwählten versammeln von den vier Enden, vom Ende der Erde bis zum Ende des Himmels. Seht, das hier, Leben, hier beginnt's. Sagt aber in jenen Tagen, nach jenen Tagen, das ist Endzeit. Letzte Zeit. Wo Jesus sagt, ich komme wieder. Und was passiert in dem zusammen? Und er spricht von kosmischen Katastrophen. Sonne, Mond verfinstert sich. Was das im Einzelnen heißt, will ich jetzt hier mal nicht groß spekulieren. Aber der Kosmos, da passiert was. Und das ist eine Sprache, wenn wir ins Alte und Neue Testament hineingehen, eine Sprache eines globalen Gerichtes, des gewaltigen Gerichts. Wenn wir denken, das, was vorher mit Jerusalem geschah, dass das schon gewaltig wird, sagt Christus, das wird noch ein ganz anderes Ausmaß nehmen. Und gleichzeitig sagt Christus aber auch was. Das ist nämlich auch interessant, haben wir auch gesehen. Jedes Mal, wenn der Kosmos spricht im Zusammenhang mit dem Leben Jesu, wenn es mit Jesus zu tun hat, haben wir auch was gesagt, dann ist gleichzeitig auch was in der Botschaft enthalten. Könnt ihr euch noch erinnern? Gnade. In keinem Leben in der Bibel hat der Kosmos so viel geredet wie im Leben von Jesus oder durch Jesus. Fängt an mit seiner Geburt, richtig? Stern von Bethlehem. Das war eine Botschaft der Gnade, der König ist gekommen. Geht weiter ans Kreuz. Die Dunkelheit während des Mittags, 3 Stunden. Der Kosmos verhüllt sich, verhüllt das Ereignis. Euer König leidet für euch. Und dann nochmal am Ende der Zeit. Auch darin, wenn das erste Beispiel schon Gnade, eine Aussage der Gnade, ist auch hier, auch da drin eine Aussage und Aussage der Gnade. Und die Aussage der Gnade ist die, dass Jesus gleichzeitig kommen wird, in dieser Zeit kommen wird, um seine Auserwählten vor diesem Gericht zu retten. Der entscheidende Punkt ist der, was Jesus versucht zu sagen, ist, selbst wenn Gericht kommt, ich werde einen Unterschied machen. Ich mache einen Unterschied. Und das ist etwas, was wir immer in den Gerichten sehen in der Bibel. Wenn Gott anfängt zu handeln, wenn Gericht gibt, dann ist es für die einen Verlust des Lebens. Aber für die anderen ist es Rettung. Das sehen wir bei der Sintflut. Das sehen wir bei Sodom und Gomorra. Das sehen wir beim Durchzug durch das Rote Meer. Immer wieder. Wenn Gott richtet, werden die einen gerichtet, die anderen gerettet. Und diesen Unterschied, den betont Jesus hier. Er sagt, ich weiß diesen Unterschied zu machen. Und ich weiß genau, wer dazugehört. Und auch wenn jetzt in dieser Welt so ein großes Chaos ist und man nicht unterscheiden kann, wer gehört wohin, es wird klar sein am Ende. Es wird klar sein. Und darum, das Wissen um Jesu Wiederkommen schenkt Zuversicht, auch wenn wir wissen, es gibt Gericht, aber nicht für die Seinen. Nicht für die Seinen. Wir stehen geschützt. Jesus weiß uns davor zu bewahren. Zweifel. Das Wissen um Jesu Wiederkommen lässt uns zu besseren Spurenlesern werden an der jüdischen Nation im Blick auf die Endzeit. Zu besseren Spurenlesern in der Geschichte der jüdischen Nation im Blick auf die Endzeit. Wie komme ich dahin? Lass uns nochmal anschauen. Er nimmt jetzt das Gleichnis vom Feigenbaum. Darüber gibt es viele unterschiedliche Auslegungen, aber ich habe dazu eine Meinung und ich will die auch hier begründen, warum ich denke, dass Jesus hier wirklich die Juden im Blick hat. Und zwar jetzt, wo er in der Endzeit redet, von der Zukunft. Wir sind also in dem Teil, wo es darum geht, Endzeit. Und dann nimmt er den Feigenbaum als ein Symbol. Von dem Feigenbaum aber lernt das Gleichnis. Wenn sein Zweig schon weich geworden ist und die Blätter hervortreibt, erkennt ihr, dass der Sommer nahe ist. So sollt auch ihr, wenn ihr dies geschehen seht, erkennen, dass es nahe vor der Tür ist. Wahrlich, ich sage euch, dieses Geschlecht wird nicht vergehen, bis alles dies geschehen ist. Der Himmel und die Erde werden vergehen, meine Worte werden nicht vergehen. Wovon redet Jesus in diesem Gleichnis? Und wen will Jesus mit dem Feigenbaum darstellen? Wer ist der Feigenbaum? Was ist mit diesem Geschlecht gemeint? Zum einen im AT spricht Gott öfters über Israel in Verbindung mit dem Feigenbaum. Aber das ist für mich nicht die entscheidende Argumentation dafür, hier mit diesem Feigenbaum die jüdische Nation zu verbinden. Wisst ihr, was für mich eine starke Argumentation ist, warum ich denke, dass Jesus hier wirklich die jüdische Nation drin sieht? Jesus hat schon mal vom Feigenbaum gesprochen, im Markus-Evangelium. Richtig? Jesus hat schon mal vom Feigenbaum gesprochen. Es gibt schon einen Moment, wo Jesus vom Feigenbaum sprach. Wo? Wo er den Baum verflucht hat. Sehr gut. Und das war wo? In Kapitel 11. So, und da springen wir ganz kurz nochmal hin. Das heißt, Markus 11 und Markus 13 spricht Jesus über den Feigenbaum. So, und dann sieht er und er sah von Weitem einen Feigenbaum, der Blätter hatte. Und er ging hin, ob er wohl etwas an ihm fände. Und als er zu ihm kam, er fand nichts als Blätter, denn es war noch nicht die Zeit der Feigen. Er begann und sprach zu ihm, nie mehr in Ewigkeit soll jemand Frucht von dir essen. Und seine Jünger hörten es und sie kommen nach Jerusalem. Er trat in den Tempel und begann, sie hinauszutreiben, die im Tempel verkauften und kauften. Und die Tische der Wechsler und die Sitze der Taubenverkäufer stieß er um. Dann überspringen wir den Rest in Vers 20. Sind wir einen Tag weiter. Und als sie früh morgens vorbeigingen, sahen sie den Feigenbaum verdorrt von den Wurzeln an. So, und hier meine Hausaufgabe für euch. Natürlich kann ich jetzt nicht lange mit euch das durcharbeiten. Ich muss eine schnelle Lösung geben. Aber was macht ihr mit diesem Wunder? Das ist ein Wunder, was Jesus hier getan hat, nicht wahr? Er verflucht diesen Feigenbaum. Das ist das einzige Wunder im Markus-Evangelium, das zerstörerisch ist. Das ist das einzige Wunder im Markus-Evangelium, das Jesus macht, nur für sich selbst. Das passt so überhaupt nicht zu Jesus. Gar nicht. Bei all den Wundern, die wir gesehen haben, oder nicht? Was macht ihr dann? Was machen wir damit? Ausleger beißen sich da ganz schön die Zähne aus. Und kämpfen. Ich denke, dass es eine gute Lösung gibt. Weil Markus erzählt uns diese Geschichte mit dem Feigenbaum in Markus 11 in zwei Teilen. Er macht so eine Sandwich-Struktur. Und die ist vielsagend. Im einen Tag, Jesus sieht den Feigenbaum, er geht zu dem Feigenbaum hin, will von der Frucht essen. Und es ist überhaupt keine Zeit für Feigen. Und Jesus verflucht ihn trotzdem. Jesus, was machst du? Und einen Tag später kommen sie zurück und der Feigenbaum ist wirklich untergegangen, völlig verdorrt. Und was ist dazwischen? Was ist dazwischen? Zwischen dem, wo Jesus sagt, du stirbst, nie mehr soll von dir Frucht kommen, und wo die Jünger sagen, es verdorrt. Was ist dazwischen? Die Tempelreinigung. Merkt ihr, das gehört zusammen. Dieser Feigenbaum war kein besonders böser Feigenbaum oder giftiger Feigenbaum oder sonst was. An dem Feigenbaum lag es überhaupt nicht. Sondern dieser Feigenbaum symbolisiert etwas. Und das steht im direkten Zusammenhang mit dem Tempel und mit dem, was im Tempel geschah. Und das steht im direkten Zusammenhang mit der religiösen Nation Israels. der Feigenbaum hier sehr eindeutig präsentiert das religiöse Israel, das keine Frucht gebracht hat. Und Jesus sagt, eure Zeit, ihr hattet sie. Das ist eine prophetische Botschaft an Israel. Und das ist ziemlich eindeutig, die jüdische Nation hier im Hintergrund. Und jetzt, ihr habt keine Frucht gebracht mit dem Tempel. Ihr habt andere Nationen nicht eingeladen. Ihr habt Gottes Gebot gehabt. Ihr habt den Opferkult gehabt. Aber ihr habt keine Frucht gebracht, die ich gesucht habe. Ihr habt mich nicht erkannt. Ich bin hier. Und jetzt spricht Jesus wieder in Markus 13 über einen Feigenbaum. Und interessanterweise, ihr Lieben, wieder in einem Bild, in einem Gleichnis, richtig? Er benutzt den Feigenbaum wieder, in einem übertragenen Sinne. Und es geht immer noch um die Geschichte im Tempel. All das, was hier geschieht, hat alles mit dem Tempel und alles, was danach kommt, zu tun. Ist immer noch Kontext Tempel. Und es ist nur, ihr Lieben, zwischen 11 und 13 legen maximal gerade mal 2 oder 3 Tage. So, und wenn 11 eindeutig zeigt, dass Jesus hier von dem religiösen Israel spricht, dann ist das für mich ein sehr starkes Argument, wirklich das zu übertragen und zu sagen, okay, Jesus spricht hier auch von Israel. Aber von einem Israel in der Zukunft. Nicht von dem Israel damals. Weil jetzt redet er von der Endzeit. Und dazu würde auch dieses Geschlecht passen. Dieses Genäher, dieses griechische Wort kann sowohl bedeuten, diese Generation meinen 40, 50 Jahre, aber es kann auch meinen, einfach eine Rasse. Und wenn er sagt, dieses Geschlecht, dann hebt er ein ganz bestimmtes Geschlecht heraus. Es kann eine Nation meinen. Und da passt das wunderbar hinein, dass Jesus in dem Moment auf die jüdische Nation, weil er sagt, dieses Geschlecht, das wird da sein. Das wird nicht untergehen. Und er sagt, wenn wir jetzt Israel einfügen, ja, wenn sein Zweig schon weich geworden und die Blätter hervortreten, dann erkennt ihr, dass der Sommer nahe ist. Lest das an dem Feigenbaum. Lest es an der Geschichte Israels. Lernt am Feigenbaum, wenn er seine Blätter treibt, dass der Sommer kommt. Und so lernt an der jüdischen Nation die Spuren zu lesen, die von den letzten Zeit und von meinem Wiederkommen sprechen. Ich weiß nicht, ob ihr es genossen habt. Ist ja gerade ein paar Wochen her. Die Mandelblüte. Seid ihr mal in die Vorderpfalz, also Lena und ich sind extra in die Vorderpfalz gefahren. Und ich hatte auch mal ein, zweimal so einen Gang von hier über die Pariser Straße zum Kaufland. Und da ist Wahnsinn, wenn du zur richtigen Zeit dahergegangen bist und diese rosa-roten Schneebälle da siehst. Boah, Hammer. Faszinierend. Aber das ist noch keine Frucht. Es kündigt nur an, Frucht soll kommen. Aber es ist ein Zeichen. Es spricht davon, es wird wärmer, es wird Sommer, die Zeit reift. Und so sagt Jesus das im Blick auf den Feigenbaum. Seht, wenn sich was verändert. Passt auf, wenn sich an der jüdischen Nation was verändert. Ihr Lieben, im Mai 1948, nach gut 1900 Jahren, wird der jüdische Staat ausgerufen. Für mich ist das unglaublich. Ich kann auch nicht auf das alles eingehen, aber alleine die Geschichte Israels ist absolut einzigartig. Es gibt keine zweite vergleichbare Geschichte irgendeiner anderen Nation. Und niemand hätte das für möglich gehalten, dass die jüdische Nation noch einmal in ihrem eigenen Land sein wird. Aber es ist passiert. Macht selbst euren Schluss dazu. Macht selbst euren Schluss dazu. Aber ich denke, dass Jesus hier sagen will, das Wissen um mein Wiederkommen, das lässt euch zu besseren Spurenlesern werden anhand der jüdischen Nation. Passt auf, was mit Israel geschieht. Gute Spurenleser werden anhand des Gleichnisses vom Feigenbaum. Ein Spurenleser anhand der jüdischen Nation. An der jüdischen Nation. Okay, gehen wir weiter. Das dritte, letzte, Jesus, was das Wissen um Jesu Wiederkommen mit uns machen sollte, das Wissen um Jesu Wiederkommen entfesselt Kraft. Es schenkt Zuversicht, obwohl wir von Gericht hören. Es lässt uns zu besseren Spurenlesern werden, Beobachtern, was geschieht an dieser Nation. Und es entfesselt Kraft. Das ist das, was Jesus vorhatte. Von jenem Tag aber und der Stunde weiß niemand, auch nicht die Engel im Himmel, auch nicht der Sohn, sondern nur der Vater. Seht zu, wacht. Denn ihr wisst nicht, wann die Zeit ist. Wie ein Mensch, der außer Landes reiste, sein Haus verließ und seinen Knecht die Vollmacht gab, einem jeden sein Werk und den Türhüter einschärfte, dass er wache. So wacht nun. Denn ihr wisst nicht, wann der Herr des Hauses kommt, ob es des Abends oder Mittag oder ein Hahnenschrei oder frühmorgens, damit er nicht, wenn er plötzlich kommt, euch schlafen finde. Was ich euch sage, sage ich allen, wacht. Das Kernwort haben wir rausgehört, nicht wahr? Das ist ganz offensichtlich, das Kernwort ist, Schlüsselwort, wacht. Viermal baut das Jesus hier ein. Ihr Lieben, wer jetzt denkt, dass man an konkreten Zeichen der Zeit, wenn wir das so deuten, in den Versen 28 bis 31, wie die Staatsgründung Israel damit verbinden, dass wir an diesen konkreten Zeichen der Zeit jetzt anfangen können zu rechnen, und anfangen können, irgendein Zeitraum zu bilden, sagt Jesus jetzt ganz klar, nein, passt auf. Von jedem Tag oder jeder Stunde weiß niemand, auch nicht die Engel im Himmel, auch nicht der Sohn. Ihr Lieben, wie viel deutlicher kann man das noch sagen? Wenn Jesus sagt, nicht mal ich weiß es. Ja, und die Gegner der Trinität, die würden jetzt sagen, da steht's doch, er ist nicht allwissend. Natürlich, weil er zwei Seiten, er ist Gott und Mensch. Und hier sehen wir ihn rein in seiner menschlichen Seite. Und er hat sich immer dem Willen seines Vaters untergeordnet. Als Gott hätte er sich dieses Wissen nehmen können, tut er aber nicht. Er beugt sich dem Willen des Vaters, er sagt nein. Das ist jetzt nicht für dich. Und damit gibt Jesus uns ein Vorbild. Sagt, ich hätte es nehmen können. Ihr könnt es nicht nehmen, aber ich nehme es mir nicht. Ich beug mich unter dem Willen des Vaters, was er mir gibt und was er mir nicht geben will. Ein wunderbares Zeugnis für Gehorsam, das Jesus hier gibt. Das ist diese Aussage. Keine Hinterfragung, ist er Gott oder nicht. Das ist ein Zeugnis für Gehorsam. Berechnungen sind unmöglich. Deutlicher kann man es nicht sagen. Aus diesem Grund sagt Jesus, wacht. Jesus sagt noch einmal, es geht nicht darum, dass wir Insiderwissen aufbauen, dass wir irgendein Wissen, was nur für ganz bestimmte Leute zur Verfügung steht, wann es dann soweit ist, sondern er sagt, es geht darum, dass ihr treu seid. Das ist alles, was ich damit erreichen will. Dass ihr treu seid. Dass ihr euch nicht in Spekulationen verliert. Nicht versucht, einen genauen Fahrplan und alles auszulegen. Sondern dass ihr treu seid. Dass ihr wacht. Das ist das Hauptthema. Geistliche Wachsamkeit. Wachen ist das Stichwort. Und das Interessante ist, dass Nichtwissen, wann der Hausherr zurückkommt, sagt Jesus, das Nichtwissen, wann er zurückkommt, ist die größte Motivation, wach zu bleiben. Zu jeder Zeit bereit zu sein, ob Tag, ob Nacht, ob frühmorgens. Und das heißt, das Nichtwissen entfesselt Kraft. Das ist nämlich das, was Jesus hier versucht. Das entfesselt eine Motivation, das entfesselt eine Bereitschaft, eine innere Spannung, zu jeder Zeit diese Spannung zu halten. Egal zu welcher Zeit. Eine Energie, konzentriert bei der Aufgabe zu bleiben, die er uns überlassen hat, bis er wiederkommt. Und nicht davon, sich abzulenken, zu wachen. Die Aufgabe, die der Hausherr hinterlassen hat. Wie entfesseln wir Kraft für einen lebenslangen Dienst im Reich Gottes und Motivation und Energie, vor allen Dingen, wenn man viel Frust und Enttäuschung mit anderen Christen hat? Wie denn? Wie macht man das? Wie behalten wir die erste Liebe, die wir vielleicht einmal hatten, als wir anfingen, Jesus zu glauben und als wir das alles noch so rosarot gesehen haben? Allein durch das Wissen, er kommt wieder. Aber nicht durch das Wissen, wann er kommt. Aber er fordert uns auf, bereit zu sein, uns vorzubereiten. Wir nehmen uns so viel Zeit für so viele Dinge, wo wir uns vorbereiten. Ob es eine Hochzeit ist, ob es die Geburt eines Babys ist, ob es ein Referat ist oder der Kauf eines neuen Hauses ist. Monatelang wird hier geplant und vorbereitet. Und glauben wir nicht, dass die Wiederkunft Jesu Minimum die gleiche Vorbereitung für uns auch sein sollte für die Zeit, wenn es dann passiert oder passieren kann? Und seine Folgen sind für die Ewigkeit. Der Weg zur Vorbereitung besteht darin, dass wir Gottes Wort nehmen, dass wir sein Wort lesen, dass wir nah an diesem Wort bleiben, mit dem Anliegen, nicht einfach irgendwie etwas an Wissen zu speichern oder irgendeinen Fahrplan zurechtzulegen oder jede mögliche Theologie zu kennen, sondern dass dieses Wort mich beeinflussen darf, mein Herz prägen darf, dass es mich von Sünde überführen darf, wo ich sagen darf, ja, du hast recht und ich bin im Unrecht. Dein Wille geschehe. Das ist Vorbereitung. Das ist Vorbereitung. Wie halten wir uns alle Zeit bereit? Und was ist damit gemeint? C.S. Lewis in seiner Abhandlung The World's Last Night. Ich denke, da ist das ein gutes Bild auch, was er hier nimmt. Dort schreibt er, gerade weil wir den Zeitpunkt nicht vorhersehen können, müssen wir jederzeit bereit sein. Der Wachposten weiß nicht, wann der Feind angreifen wird. Und der Wachposten weiß nicht, wann ein Offizier seinen Posten inspizieren wird. Also muss er immer wach sein. Es ist nicht so, dass wir immer in der Angst herumlaufen sollten, dass das Ende jeden Moment eintreten könnte. Das ist mit dem Wachen nicht gemeint. Wir sollten wie ein 80-jähriger Mann sein, der einerseits ständig an seinen nahenden Tod denken, der einerseits nicht ständig an seinen nahenden Tod denken muss, der ihn aber immer im Hinterkopf haben sollte. Es wäre sträflich dumm, wenn er sein Testament nicht gemacht hätte. Das ist ein schöner Vergleich. Es geht nicht darum, dass wir in einer ständigen, elektrisierenden, nicht auszuhaltenden, angstmachenden Spannung leben. Aber dass wir ein Minimum an Hausaufgaben erledigt haben, was uns bereithält, wenn er denn heute oder morgen kommen soll. Vielleicht eine Frage zum Ende. Wobei möchtest du von Jesus angetroffen werden, wenn er zurückkehrt? Wobei soll er dich sehen? Mit dem, was du diese Woche erlebt hast, durchgegangen bist, wie du gelebt hast, wäre das okay gewesen, wenn er zu jeder Zeit gekommen wäre? Das ist eine Frage an und unsere innere Haltung, unseren Charakter, an das, was wir leben. Wie bereiten wir uns auf Jesu Kommen vor? Noch ein paar Lektionen zum Ende. Jesu Rückkehr ist eine starke Motivation, um schneller und herzlicher zu vergeben. Ich denke, das Wissen, dass Jesus zurückkommen wird, sollte uns auch dahin bringen, bei all den Verletzungen, bei all dem, wo wir uns verletzt haben, auch als Christen, das nicht zu lange mit uns mitzutragen. Entweder du sprichst diese Dinge an und du schaust diesen Menschen in die Augen und dann versuchst du, deine Gefühle zu erklären, was mit dir passiert ist, warum du hier verletzt bist. Du sagst, nein, das will ich nicht, dann vergib und trag es. In dem Wissen, er kommt wieder und er ist für dich gestorben. Die Welt ist nur erträglicher, sagt Jochen Kepler, weil der noch einmal wiederkommen wird, der sie überwunden hat. Zweite, schaffe dir kleine Erinnerungen an Jesu Rückkehr im Alltag. Schaffe dir kleine Erinnerungen, sowas wie kleine Knoten im Alltag, die dich immer wieder daran erinnern. Es muss nichts Großes sein, ein kleiner Zettel, den man irgendwo platziert, im Spiegelschrank, wenn du morgens deinen Föhn rausnimmst oder deine Bürste. Oder in deinem Portemonnaie oder wo immer oder in deinen Kleiderschrank, was immer. Wo du nur diesen, was nur für dich relevant ist, vielleicht den Satz, ich habe mal das so gemacht, so nur diese Aussage, vielleicht heute. Vielleicht heute, aber ganz bestimmt bald. Mach es dir zur Gewohnheit, einmal am Tag wenigstens daran zu denken. Vielleicht heute. Vielleicht heute. Das Denken oder Sagen. Und mit Jesus vielleicht auch darüber reden. Das Letzte, bete regelmäßig um Jesu Rückkehr. Und singe Lieder, die von Jesu Rückkehr handeln. Der vorletzte Satz der Bibel, den letzten Satz, den Jesus spricht, wie lautet der? Spricht er dies bezeugt? Ja, ich komme bald. Ich komme bald. Und Johannes antwortet. Wie? Amen. Ja, komm, Herr Jesus. Der vorletzte Satz der Bibel, das letzte Wort von Jesus und das letzte Gebet. Handeln von seinem Kommen und die Bitte, ja, komm. Ich habe eine Reihe von Liedern, die ich mir anhöre. Wollte euch ein Lied spielen lassen, aber wir sind in der Zeit schon so weit fortgerückt. Das machen wir jetzt nicht. Ich habe so eine Reihe, zwei, drei Lieder, würde ich sagen, Minimum im Schnitt in der Woche. Lieder, die ich höre, die in irgendeiner Art und Weise die Botschaft der Rückkehr von Jesus haben. Und dort fließen auch schon mal Tränen. Aber diese Tränen sind allein für Jesus. Die gehören ihm. Weil ich zum Ausdruck bringen will, was meine Sehnsucht ist. Und das hilft mir, ihn zu erwarten mit Sehnsucht. Möge Gott Gnade geben, dass wir alle solche Mittel oder Tools oder Werkzeuge haben, die uns helfen, uns ein bisschen mehr vorzubereiten. Mit dem Wissen, Jesus kommt und was es mit uns machen sollte. Amen.